Hallo und herzlich willkommen zum Brainsnack der Stiftung Münch, neueste Ausgabe. Heute mit Andreas Beibers, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule Fresenius. Schön, dass Sie dabei sind, Herr Beibers.
Herzlichen Dank für die Einladung, habe mich schon sehr gefreut auf das Gespräch.
Und heute wollen wir uns zusammen auf eine Art Experiment einlassen, ein Freestyle-Brainsnack sozusagen, weil wir einen Schritt weg machen wollen von den aktuellen, konkreten, praktischen Fragen der Gesundheitsversorgung und hin auf eine ein bisschen höhere Ebene uns wagen. Eine philosophische Ebene. Gibt es böses und gutes Kapital? Wollen wir das mal so ganz abstrakt formulieren. Und was, wenn es da diesen Unterschied gibt, macht den Unterschied aus? Aber so abgehoben, wie das jetzt sich auf den ersten, aufs erste Hinhören anhört, ist die Frage ja gar nicht. Letzten Endes bringt sie uns nämlich zu ganz konkreten Fragen wieder zurück. Was, Herr Beibers, hat Sie denn in jüngster Zeit dazu gebracht, darüber nachzudenken?
Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass wir sogar ziemlich pragmatisch unterwegs sind und ein Großteil der Fragen, vielleicht auch heute hier diskutieren, die in der Politik, aber auch in der Gesellschaft, im Zweifel auch am Stammtisch diskutiert werden. Sie haben es ja bestimmt auch mitbekommen oder auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden es mitbekommen haben. Es gibt ja viel Diskussion jetzt gerade auch über Investitionen von Private Equity Fonds, um ein Beispiel zu nennen, vor allem im ambulanten Bereich, im Bereich der medizinischen Versorgungszentren oder auch im Bereich der Radiologie, in der Zahnmedizin. Und dann natürlich auch die Frage, die gesellschaftliche Frage, ist es denn eigentlich anständig, dass da, ja, ich habe bewusst jetzt dieses nicht zu definierende Wort anständig genommen, darauf werde ich später noch referieren. Oder ist es denn okay, dass sozusagen hier Investoren von außen reinkommen und sich hier beteiligen, eine Rendite versuchen zu erwirtschaften? Und welche Effekte hat denn das eigentlich auf die Versorgung? Und wollen wir denn das auch normativ, dass man, ich sage jetzt mal ganz platt, mit Gesundheit irgendwie Geld verdienen kann und soll? Das ist ja eine Diskussion, wenn wir uns da freimachen, die im Grunde überhaupt gar nicht alt ist. Verzeihung, das ist eine, wenn wir uns da ehrlich sind, das ist eine Diskussion, die nicht neu ist, sondern eigentlich die es natürlich schon immer gegeben hat, auch in der Wirtschaftsgeschichte schon immer gegeben hat, aber explizit im Gesundheitswesen natürlich, vor allem damals mit der Krankenhausprivatisierung, heftig in den 90ern, Beginn der 90ern diskutiert wurde in Deutschland. Natürlich ist die Diskussion, die wir jetzt führen mit Private Equity im ambulanten Sektor nochmal ein Stück weit eine andere Diskussion. Aber im Übrigen so ähnliche Fragestellungen haben wir ja momentan auch mit der Frage, wie gehen wir damit um, wenn ausländische Investoren in Hamburger Hafen investieren wollen und oder in irgendwelche Chipfirmen investieren wollen. Also wir haben es nicht nur im Gesundheitswesen, aber aktuell auch. Das heißt, es ist ja doch eine sehr eine volkswirtschaftliche, wirtschaftsethische, würde ich fast sagen. Philosophisch ist auch schön, aber brechen wir ein Stück weit runter, wirtschaftsethische Fragestellung, die wir gemeinsam, ja, wie ich meine, in einer Demokratie, die Demokratie ist der Wettbewerb um die beste Idee, sozusagen gemeinsam besprechen müssen und ja, sollen und ich glaube auch müssen, darauf werde ich gleich zu sprechen zu kommen, denn es eignet sich leider viel zu oft für Populismus. Ich glaube aber an dieser Stelle, gerade im Gesundheitswesen, wo es ja ein sehr sensibler Bereich ist, ist es kein Platz für Populismus, dies zu diskutieren.
Nur ist das Gesundheitswesen in Deutschland eine öffentliche Angelegenheit. Machen wir uns einmal klar, warum brauchen wir dafür überhaupt privates Kapital?
Nun ja, also da könnte man jetzt auch mal staatsphilosophisch darüber diskutieren, ob es wirklich öffentlich ist. Also wir haben ja sozusagen kein staatliches Gesundheitssystem, sondern wir haben ein Gesundheitssystem, was über die Selbstverwaltung gesteuert wird. Also haben sozusagen weder staatliche Institutionen, sondern mittlerweile haben wir natürlich auch private Konzerne natürlich. Und im Übrigen die Zulieferer, also ich meine das Röntgengerät, das produziert wird, auch das in den Kliniken steht, ist ja nicht irgendwie vom Staat produziert, sondern beispielsweise von Siemens und das soll ja auch irgendwie ein Unternehmen sein. Aber die es durchführen, die es betreiben, sind ja, sagen wir mal, wie die Krankenkassen oder die kassenärztlichen Vereinigungen sind als Körperschaften des öffentlichen Rechts aktiv. Wir haben da versucht, so einen Zwischenweg zu gehen. Und genau das sozusagen dieser Zwischenweg macht es eigentlich interessant, denn ich sage jetzt einmal, wir haben ja auch keine verstaatlichte ambulante Gesundheitsversorgung, sondern Praxen sind ja im Privatbesitz von Ärztinnen und Ärzten, die als Freiberufler tätig sind, um ein Beispiel zu nennen. und damit natürlich auch ein Stück weit Gewinn erzielen. Und jetzt stellt sich die Frage, kann man das, wie passen das zusammen? Und ordnungspolitisch betrachtet ist es wie an vielen anderen Stellen in der sozialen Marktwirtschaft immer wieder ein Problem, dass zwei Ordnungssysteme ja zusammenprallen. Nämlich das Marktwirtschaftliche auf der einen Seite. Und irgendwie wollen wir auch, dass das Gesundheitswesen marktwirtschaftlich agiert. Es soll um Qualität gehen. Patienten und Patienten sollen vergleichsweise wie im Hotel nicht zu lange warten müssen, gut behandelt werden. Es soll auch effizient sein. Also wir wollen irgendwie die Vorteile der Marktwirtschaft auf der einen Seite ja haben und wollen, soll auch nicht zu teuer sein und auf der anderen soll wettbewerbsfähig sein, auch im internationalen Vergleich. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich das Ganze auch nicht sozusagen ja vergleichen mit irgendwelchen Automobilmärkten. Also es ist natürlich ein besonderer Markt und demzufolge greift der Staat planend ein und regulierend ein. Und damit prallen immer zwei ordnungspolitische Systeme zusammen, die zu Reibungen führen und genau zu solchen Fragen, die wir jetzt auch zu diskutieren haben.
Erinnern wir uns kurz dran, wo wir stehen im deutschen Gesundheitssystem. Und jetzt mal mit besonderem Blick auf die Krankenhäuser. 1.900 gibt es ungefähr in Deutschland, davon 590 private, 511 frei gemeinnützige, 450 öffentliche, so in etwa. Die Betten verteilen sich dann noch ein bisschen anders. Da sind die öffentlichen, ungefähr die Hälfte der Betten sind öffentlich betrieben, frei gemeinnützig, also vor allem kirchlich 33% und etwa 20% privat. Und an der Stelle vielleicht auch noch zwei Hinweise zur Transparenz eingeschoben. Der größte private Krankenhausbetreiber in Deutschland heißt Helios und gehört zum Fresenius-Konzern, der aber mit der Fresenius-Hochschule, an der Sie Professor sind, nichts zu tun hat. Außer dem Namen.
Gar nichts zu tun hat. Genau, ganz, ganz wichtig. Vielen herzlichen Dank für diesen wichtigen Hinweis. Gar nichts zu tun hat. Meine Hochschule geht, an der ich lehre, geht auf Karl Remigius Fresenius zurück, der unsere Hochschule 1848 gegründet hat und in keinerlei Verbindung diesbezüglich mit dem Konzern steht.
Eine Verbindung gibt es aber, das wollen wir auch sagen, zwischen einem der Pioniere der privaten Krankenhaus, des privaten Krankenhauswesens in Deutschland, Eugen Münch, der die Münch-Stiftung gegründet hat, die diesen Podcast ermöglicht und der bis heute beteiligt ist an den Rhön-Kliniken. Und nachdem wir das gesagt haben, Herr Beibers, wie wäre denn Ihre ganz unparteiische Bilanz der bisherigen Privatisierungen im deutschen Gesundheitswesen?
Also es wäre schlecht, wenn ich als Hochschullehrer und damit als Wissenschaftler zu parteiisch wäre oder parteiisch wäre. Ich würde wirklich versuchen, sozusagen als Wirtschaftswissenschaftler und als Gesundheitsökonom sozusagen die Sachlage zu analysieren. Ich würde aber ein Stück weit höher anfangen da wollen. Also anfangen, denn es ist ja immer die Frage, das ist eine alte volkswirtschaftliche Fragestellung, sollen denn sozusagen, man spricht mit der Volkswirtschaft auch von öffentlichen Gütern beispielsweise, sondern also gewisse wichtige Infrastruktureinrichtungen und auch andere Bereiche des Marktversagens, wo wir Marktversagen vermuten, soll denn da selbst der Staat als Unternehmer aktiv werden? Es gibt eine ellenlange wirtschaftswissenschaftliche Literatur über auch Vor- und auch Nachteile von staatseigenen Unternehmen. Man spricht in der Wissenschaft von der X-Ineffizienz. Staatliche Unternehmen von der Soft Budget Constraint, die zu Ineffizienzen führt. Das ist also eine Diskussion, die überhaupt jetzt gar nichts mit dem Gesundheitswesen zu tun hat. Im Gesundheitswesen ist es sicherlich ein spezieller Fall. Und ich bin auch als, vor allem jetzt als Volkswirt, jetzt weniger als Gesundheitsökonom, sondern als Volkswirt durchaus der Meinung, dass die Empirie zeigt, dass der Staat, das ist auch so eine Worthülse, das gebe ich zu, denn die Frage ist, wer ist denn der Staat, welche staatliche Institution, von welcher sprechen wir denn? Auch die Empirie gezeigt hat, dass er nicht immer der bessere Unternehmer ist, ne, in jedem Fall. Und eins muss uns auch klar sein, auch jetzt gerade eine Standortbestimmung zu machen, wo stehen wir denn jetzt gerade im Jahr 2022 nach zwei Pandemiejahren und jetzt sozusagen gerade in wirtschaftlich auch ökonomisch schwierigen Zeiten, muss man natürlich sagen, es gibt im Gesundheitswesen, aber in anderen Bereichen enorme Investitionsbedarf in unserem Land. Und das heißt, wir brauchen neue Infrastruktur für die Ambulantisierung, wir brauchen eine neue Infrastruktur in den Krankenhäusern, wir brauchen digitale Infrastruktur, jetzt referiere ich nochmal aufs Gesundheitssystem, aber es können Sie ja fortziehen auf andere Bereiche, auch der öffentlichen Daseinsfürsorge, nicht nur im Gesundheitswesen. Und das ist immer die Frage, wo kommt denn das Kapital her, das wir brauchen, um dann sozusagen diese Unternehmungen zu betreiben und das, was wir vorhaben, zu machen. Dann kann man sagen, der Staat hat genügend Geld, dann zahlt das, dann kann er sich gegebenenfalls auch eine X-Ineffizienz leisten. Aber wenn er das Geld nicht hat, dann muss er sich überlegen, wo holt er es denn her? Variante Nummer 1 erhöht die Steuern. Ja, können wir uns alle überlegen, wie wir das wollen. Variante Nummer 2, er sagt, nee, wir lassen es so, wie es ist, dann rationieren wir halt. Dann gibt es halt keine Investitionen. Das ist, Sie haben gerade Eugen Münch angesprochen, das Ziel unserer Stiftung eigentlich, Rationierung, genau diese Causa zu verhindern, Rationierung zu verhindern. Und Rationierung entsteht unter anderem dann, wenn man beispielsweise eben nicht investiert und damit sozusagen Zugänge nicht mehr sichergestellt werden kann. Oder wir sagen, wir führen eine Vermögensteuer ein beispielsweise. Oder aber wir sagen, wir erhöhen die die Staatsschulden. Ich weiß gerade nicht, wie der Finanzminister das derzeit sieht. Das ist auch im Übrigen eine Frage der sozialen Nachhaltigkeit. Ja, also eine Form, auch eine Dimension der Nachhaltigkeit. Also wir machen jetzt einfach Schulden und unsere Kinder, die dürfen uns dann alle pflegen und dann auch die Schulden zahlen. Aber wenn man sozusagen die Analyse feststellt, dass es so schnell wahrscheinlich mit großem Kapital nichts wird, das wir aber dringend brauchen, um zu investieren, und das ist ja der Aufhänger, die Investition, dann ist die Frage, wo kommt das Kapital dann her? Und eins ist eine ökonomische Trivialität, Kapital wird immer dann gegeben, wenn man dafür etwas bekommt, nämlich eine Rendite. Im Übrigen glauben Sie nicht, dass auch der Staat Kapital gänzlich ohne Rendite gibt, denn Politiker hätten auch gerne eine Rendite, nämlich die Wiederwahlen. Es werden viele beispielsweise Krankenhausstandorte in Deutschland nicht umgewandelt, weil Landrätinnen und Landräte Angst vor ihrer Abwahl haben und demzufolge werden halt manche Defizite ausgeglichen, um die eigene Wiederwahl zu sichern, sprich für die persönliche politische Rendite, die dann aber das Kollektiv mit ihren Steuergeldern zahlt. Also auch da bitte, Kave, eine Rendite will auch ein Politiker, dem die Rendite des Politikers, der Politikerin, was vollkommen legitim ist, also es ist gar kein Bashing, sondern eine Analyse, ist die Wiederwahl. Es gibt eine politische Rendite. Die Kirche, Sie hatten vorher konfessionelle Träger angesprochen, die haben ja auch einen geistlichen Auftrag. Warum sie das tun, sie sprechen hier vom Proprium, also eine geistliche Rendite. Naja, und der externe Kapitalgeber, der ist etwas profaner unterwegs, der will halt eine Kapitalrendite. Ne? Also jetzt wollen wir es mal auf den Punkt wirtschaftswissenschaftlich runterbrechen. Und jetzt sind wir halt dabei zu vergleichen, welche Renditen besser oder schlechter sind und gibt es böse oder schlechte Renditen. Und das kann man natürlich jetzt über alle Versorgungsbereiche hinweg diskutieren, öffentlich, privat oder gemeinnützig, freigemeinnützig. Oder man kann es innerhalb des privaten Sektors natürlich im Übrigen auch nochmal unterscheiden. Lassen Sie mich nur einen Satz an dieser Stelle sagen, was ich ganz schön finde, wenn man zum Beispiel die angelsächsische Literatur liest, wenn die Krankenhäuser unterscheiden, dann unterscheiden die in Private und Public. Und Private for Profit und Not for Profit. Denn ich sage immer, solange der Papst nicht Bundeskanzler ist, ist auch für mich die Kirche eine private Institution. Sie ist dann vielleicht privat nicht gewinnorientiert. Aber ich bin jemand, der durchaus, obwohl ich Katholik bin, durchaus eine Trennung von Staat und Kirche für sinnvoll erachte. Und öffentlich ist halt all das, was der Staat macht. Und privat ist all das, was der Staat eben nicht macht.
Das ist so eine interessante Unterscheidung zwischen der politischen Rendite und der finanziellen Rendite, weil sie uns vielleicht auch der Antwort auf die Spur bringt, warum eigentlich so wenig von der öffentlichen Hand finanziell in die Krankenhäuser investiert wird. Wenn man sich das anschaut, dann sind die Krankenhausausgaben in Deutschland in den vergangenen 20 Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe, fast um 100% gestiegen, haben sich verdoppelt. Aber die Investitionen sind nahezu gleich geblieben, sind ganz klein bisschen sogar gesunken nominal. Und das heißt ja real deutlich gesunken in diesem Jahr, in diesem Zeitraum. Stimmen Sie dem, ja, liegt das, hängt das miteinander zusammen?
Also ich meine, das kann man empirisch nicht überprüfen. Ne? Also das kann man empirisch nicht, also ich meine, Ihre Aussagen zu den Ausgabenentwicklungen auf der anderen Seite, natürlich, das ist empirisch überprüft. Aber man könnte beinahe direkt meinen, als würde sozusagen Krankenhäuser eine zu geringe politische Rendite abgeben, weil man zu wenig hinein investiert hat. Ich glaube allerdings, das Problem ist etwas mannigfaltiger. Natürlich hat, sage ich mal, auch die öffentliche Hand, die Kommunen allen voran in dem Beispiel, natürlich auch viele, viele oder haben viele, viele Aufgaben zu erbringen. Und da ist ja Krankenhäuser nur, oder sind Krankenhäuser, um ein Beispiel jetzt zu nennen, ja nur ein Element. Und es geht ja jetzt im Übrigen hier nicht nur um Krankenhäuser, es geht ja zum Beispiel, wenn wir im niedergelassenen Bereich sind, das sind ja die kassenärztlichen Vereinigungen, die als Körperschaften des öffentlichen Rechts hier in der Verantwortung sind, die Versorgung sicherzustellen. Bei den Krankenhäusern sind es ja die Bundesländer, direkt mit den Länderplanungsministerien. Haben die natürlich jetzt, wenn wir gerade so mal auf staatliche Seite gehen, gibt es natürlich von Kitas, also es gibt natürlich da auch einen Wettbewerb, einen großen Wettbewerb zwischen den einzelnen Akteuren und den vielen staatlichen Aufgaben. Und da muss man natürlich auch, da hat man vielleicht nicht immer zugunsten der Krankenhaus- oder der Gesundheitsversorgung priorisiert, Wobei, wenn wir uns die Ausgaben der Krankenkassen anschauen, muss man schon sagen, ist in den letzten Jahren sehr viel mehr Geld ins Geldsystem geflossen. Aber mit Fug und Recht haben Sie eine Analyse, die würde ich eher teilen. Wir haben sehr viel konsumiert an Gesundheitsdienstleistungen und zu wenig investiert die letzten Jahre. Und das gilt für den stationären wie für den ambulanten Bereich. Und jetzt geht es um die Investitionen. Und nämlich, wir brauchen deswegen Investitionen. Investitionen sind ja kein Selbstzweck in dem Kontext, sondern schauen Sie, wir stehen ja vor enormen Herausforderungen. Mehr ältere Menschen, weniger Jünger, die das finanzieren und die das auch leisten können. Und wir bräuchten jetzt in die Infrastruktur investieren, um ein Setting zu schaffen, dass wir eben Patienten stationsersetzend behandeln mit digitaler Infrastruktur, damit wir eben das hohe Niveau der Gesundheitsversorgung halten können. Dafür brauchen wir Investitionen. Und es ist die Frage, wo kommt das Kapital her? Und dann ist die Frage, ja, nicht nur, wo kommt das Kapital her und wie attraktiv muss es auch sein, dass auch jemand, wenn es der Staat nicht tut, dass auch private Investoren Lust darauf haben zu investieren. Auch das ist ja ein anderer Teil der Medaille, ne?
Unbedingt. Und da prallen ja die zwei Stammtischpositionen eigentlich aufeinander. Der eine sagt, vielleicht mit dem Wahlprogramm der SPD, mit Gesundheit soll niemand Geld verdienen, um es mal grob zusammenzufassen. Und der andere sagt mit den Worten des Fresenius-CEOs, Rendite ist gut für die Patienten, weil dann können wir investieren, dann sieht es in Krankenhäusern besser aus und dann klappt die Versorgung der Patienten besser als ohne Rendite. Wer hat Recht und woher, Herr Beiwers, bekommen wir aus der Geschichte der Wirtschaftsphilosophie vielleicht hier den richtigen Anstoß?
Also, vielleicht mal ganz allgemein gesagt, natürlich gibt es auch heute schon, und das hat jetzt gar nichts mit privaten Betreibern zu tun, sondern ich habe vorher sozusagen über Röntgengeräte gesprochen. Natürlich wird mit Gesundheit auch schon heute Geld verdient und darüber regt sich auch gar keiner auf. Und warum auch? Denn ich sage jetzt mal, wenn Siemens mit dem Herstellen von Röntgengeräten kein Geld verdienen würde, dann wird es halt keine Röntgengeräte herstellen. Die Frage ist, wenn jetzt also keiner mehr mit dem Herstellen von Röntgengeräten Geld verdienen dürfte, wäre es dann besser, wir schaffen Röntgen als Technologie ab und es wird nicht mehr geröntgt. Ich glaube, bei diesem trivialen Beispiel sagen wir, ja, also jedes Gerät, was in so einem Krankenhaus drinsteht, das wurde irgendwie verkauft, das hat die Industrie produziert und da haben die Geld damit verdient und das ist schlecht. Also kommt jetzt alles raus aus dem Krankenhaus und wir legen da nur noch die Hand auf und machen keine bildgebende Diagnostik mehr. Also jetzt ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel. Ich will auch die anderen Schattenseiten schon beleuchten, nicht, dass Sie mich da jetzt falsch verstehen. Aber also sozusagen im System insgesamt wird ja Geld damit verdient. Auch heute jetzt ist die Frage, wie sollen diejenigen, die die Medizin auch durchführen sozusagen, dann auch damit Geld verdienen? Die verdienen ja auch heute schon Geld damit. Und wie steht es da um die Rendite? Ich als Ökonom bin fest davon überzeugt, dass es eine Rendite braucht. Denn wenn es keine Rendite gibt, wird kein Kapital gegeben. Und wenn kein Kapital gegeben wird, dann wird es nicht zu Investitionen kommen. Und das ist also eine ökonomische Grundlage. Jetzt kommen wir aber jetzt zur ökonomischen Grundlage und dann vielleicht auch so ein bisschen zur Wirtschaftsgeschichte. Also ich meine, als Ökonom ist es vollkommen unstrittig, dass sozusagen Kapital für Investitionen benötigt wird. Das kann der Staat geben und wenn er es eben nicht hat, dann muss es halt von anderer Seite, von dritter Seite geben und das kann eben sozusagen, der Euro ist der Euro, dann ist es halt ein privater Investor oder private Investoren, die das Kapital geben. Dann stellt sich eben die Frage, was ist denn die Rendite und wie hoch muss die Rendite sein, damit die Interesse haben, sozusagen zu investieren und ab wann wird die Rendite, jetzt nehme ich wieder ein unwissenschaftliches Wort in die Hand, das würde man am Stammtisch sagen, wird es dann unanständig. Und das sind ja durchaus berechtigte Diskussionen, die man da führen kann. Im Übrigen, wenn wir in die Wirtschaftsgeschichte schauen, dann, ich sag schon mal, in der Antike hat sich Aristoteles oder Platon mit der Kunst der Bereicherung und einem gerechten Zins die Frage beschäftigt. In der Wirtschaftsgeschichte kennt man zum Beispiel auch die Phase der Scholastik in der Mittelalter, sozusagen, das war vor der Reformation, wo man versucht hat festzulegen, wer darf denn von wem überhaupt Zins nehmen? Darf man das innerhalb einer Glaubensgruppe und wer darf denn das und wie hoch darf denn der Zins sein? Darf es überhaupt einen Zinssatz geben? Und ich meine, da gab es ja schon irgendwie ganz große Banker wie Fugger, der dann zwar doch reich geworden ist, aber dann, weil er doch so reich geworden ist, doch noch Angst hatte, ob sein Seelenheil ist, weil er so viel Rendite genommen hat und dann die erste Sozialsiedlung sozusagen finanziert hat. Und wie gesagt, da gab es diese Scholastik, wo man eigentlich generell sagte, wow, Rendite ist überhaupt gar nicht gut. Da kann man manches kultursoziologisches Denken vielleicht immer noch so zurückführen. Dann kommt die Phase des Merkantilismus und da kommen wir dann schnell in die Kaufmannskunde. Und was ich da ganz interessant finde, die hanseatischen Kaufleute waren ja sehr, sehr einflussreiche Kaufleute hier in unserem Land und die haben sich sehr früh auch mit solchen Fragen Gedanken gemacht. Was ist denn anständig? Ich habe vorhin das Wort Anstand, nämlich der Kaufmannsanstand. Es gibt nämlich auch im Gesetz, auch im IHK-Gesetz, auch im HGB, das Prinzip des vorsichtigen und des anständigen Kaufmannes. Das geht zurück auf den Hanseschwur der hanseatischen Kaufleute. Und jetzt sind wir bei der Rendite und bei einer anständigen Rendite. Und das, glaube ich, da liegt der Hase im Pfeffer, oder das Pudelskern, um es mit Goethe zu sagen. Das ist eben gar nicht, das ist ja nicht so ganz einfach, denn man geht immer davon aus, dass was ökonomisch irgendwie zusammengehört, ist Rendite und Risiko. Also Rendite und Risiko, das heißt, je höher die Rendite ist, die mir beispielsweise eine Bank verspricht, wenn ich in so einen Investmentfonds hinein investiere, umso höher ist zu erwarten, dass dann auch das Risiko ist. Und jetzt kann man also, wenn man sich diese Diskussion, wenn man das mal als Zwischenergebnis nimmt, also Investitionen ist nötig und wir werden ohne private Investition nicht auskommen, dann sind wir eigentlich jetzt eher bei der Frage, die wir vielleicht gesellschaftlich diskutieren müssen, nicht bei der Frage, ob ja oder nein, sondern welche Spielregeln legen wir denn fest für privates Kapital, was sich im Gesundheitswesen oder was im Gesundheitswesen investiert und was sehen wir als gesellschaftlich gute, anständige Rendite an? Kann man das überhaupt regulieren? Und ist es dann auch so attraktiv, dass ein privater Investor Kapital gibt?
Wenn ich das richtig sehe, könnte man das einfach dem Aushandeln, dem Vertrag überlassen zwischen zwei Partnern. Das wäre wahrscheinlich Hobbes oder Smith am nächsten. Aber Sie haben gerade ja Ihre Tour d'Horizon mit Aristoteles angefangen. Übrigens einem Spross aus einer Arztfamilie, wenn mein Lexikon mich nicht täuscht, aus dem 4. Jahrhundert vor Christus. Der hatte ein bisschen anderen Zugang zur Frage nach dem gerechten Preis, weil der verschiedene Ebenen von Gerechtigkeit unterscheidet. Bringt uns das noch was für unsere heutige Debatte?
Also, es ist natürlich nicht ganz trivial. Lassen Sie mich vielleicht jetzt ganz viel pragmatischer anfangen. Was man ja erkennen muss, wenn wir jetzt zurück in die Krankenhausprivatisierung schauen, waren es vor allem auch einzelne Personen, die sozusagen ja diese Krankenhausszene verändert haben und wirklich als private Investoren langfristig reingegangen sind, auch mit einer eigenen Verantwortung und mit einer hohen eigenen Risiko und sozusagen auch aus nicht alleine aus Renditestreben heraus, sondern als Interesse an dem Markt sich langfristig an diesem Markt beteiligt haben und ihre Beteiligungen ja über viele, viele Jahrzehnte auch gehalten haben oder halten. Wo wir uns ja gerade eher so die Gedanken darüber machen, wie schaut's denn da aus mit irgendwelchen Hedgefonds, man kennt es ja in anderen Bereichen, Heuschrecken, die da irgendwie schnell Geld reingeben, irgendwie versuchen zu optimieren, Cherrypicking betreiben und dann wieder abstoßen und sozusagen Gewinne machen. Das ist natürlich in der normalen Kapitalmarktwirtschaft auch ganz normal, aber sicherlich, das spreche ich jetzt vielleicht nicht als Wissenschaftler, sondern ganz persönlich als Andreas Balvers, wieder als Vertreter von irgendjemandem, sondern als meine persönliche Meinung, glaube ich, will ich auch kein Hedgefonds-Invest oder keine Heuschrecken sozusagen in einem hochsensiblen Bereich des Gesundheitssystems. Das Gesundheitswesen ist ja nicht a priori dafür da, um Gewinne zu erzielen, sondern um die Bevölkerung sozusagen gesund zu machen oder gesund zu erhalten. Aber wenn man das ordentlich macht, dann kann man durchaus damit ja eine Rendite haben. Und ich glaube, wir müssen wirklich eher darüber diskutieren, in was für einen Bereich investiere ich, wie riskant ist der, daraus eine Renditeforschung abzuleiten und dann auch eine gesellschaftliche Diskussion darüber zu führen, was wollen wir eigentlich, dass diese Investorinnen und Investoren mitbringen und wie lang sollen sie sich eigentlich auch beteiligen und wie kann der Staat auch regulierend mitsprechen oder müssen wir eine gesellschaftliche Diskussion darüber führen, wie wir unter welchen Spielregeln die Beteiligung von privatem Kapital haben wollen. Lassen Sie mich an dieser Stelle aber jetzt mal auch eine Lanze für privates Kapital brechen. Denn schauen Sie, wenn ich als privater Investor reingehe oder auch als Kaufmann dann agiere, unterliege ich zum einen einem Risiko und auch einem Haftungsrisiko. Und wenn ich als, sag ich mal, Geschäftsführer die Insolvenz verschleppe, dann habe ich eine Insolvenzverschleppung. Und wenn ich gegen die Regel der Kaufmannskunst verstoße, solange hoffentlich die Wirtschaftsprüfer auch richtig arbeiten und die Testate alle richtig stimmen, dann gibt es ja einen Rechtsrahmen. Schauen Sie, da denke ich mir immer so, mein Gott, wenn ich jetzt als Politiker, der die politische Rendite habe, das Schlimmste, was mir passieren kann, dass ich nicht wiedergewählt werde. Aber eine ökonomische Verantwortung habe ich keine. Ne? Also es führt auch, privates Kapital führt auch dazu, dass da eine Verantwortlichkeit reinkommt für das Kapital, was da investiert wird. Das weiß ich nicht, wie das beim Flughafen Berlin-Brandenburg da so gewesen wäre, wenn da private Verantwortlichkeiten dabei gewesen wären. Jetzt weiß ich, das ist ein billiges Beispiel. Ja, aber wir, da können wir auch andere Beispiele nehmen. Das heißt, private Investition führt auch zu privater Verantwortung. Das muss man auch dazu sagen, die Verantwortung des Investors. Und jetzt müssen wir schauen, wie diese Verantwortung abgegolten werden soll. Wie hoch die ist, das ist eine nicht triviale, eine normative Diskussion. Aber ich glaube, wir brauchen sie und ich glaube, wir können durchaus einen Rechtsrahmen finden. Und jetzt sind wir bei einem Ordnungsrahmen finden, wie wir Investitionen haben, wo wir sagen, ja, das ist ja gutes Kapital. Also jetzt, ich habe vorher gesagt, es gibt eigentlich kein gutes und kein schlechtes Kapital. Kapital ist Kapital. Aber das ist vielleicht ein Investor, den wir haben wollen und das ist vielleicht ein Investor, den wir nicht haben wollen. Ich glaube, dass man das durchaus führen kann und dass es nicht Investor gleich Investor ist und Betreiber nicht gleich Betreiber ist und dass man da sehr differenziert hinschauen kann, dass es eben keine populistische Debatte ist, sondern dass wir als Gesellschaft eine normative Debatte dafür führen, die wir dann unter anderem im Gesundheitswesen analysieren können, halte ich für durchaus sinnvoll.
Bei Helios kann man es dann auf das Komma genau nachlesen. 10% Rendite vor Steuern ungefähr waren das im vergangenen Geschäftsjahr. Zu viel oder zu wenig? Oder genau richtig?
Das werden Sie mir, Sie würden mich natürlich jetzt gerne auf eine feste Aussage da festnageln, das werden Sie aber nicht bekommen. Und zwar, es gibt auch einen Grund, warum. Und zwar nicht, weil ich mich, also zum einen ist ja meine Meinung nicht die Meinung, die, die dieses Land zu vertreten hat. Also ich bin ja nicht der Bundesgesundheitsminister, ich bin auch nicht der Bundeskanzler, sondern ich bin ein kleiner Hochschullehrer für Volkswirtschaftslehre. Aber die Frage wäre im Grunde genommen, wenn wir uns das anschauen, dann gibt es zwei Fragen. Sind die 10% Rendite gerechtfertigt für das Ergebnis, was erwirtschaftet wird? Und was für ein Risiko ist man dafür eingegangen? Das müssen wir jetzt dann im Detail mal analysieren, dann kann man das gesellschaftlich diskutieren. Von dem her ist das sozusagen, ist das diese pauschale Aussage, glaube ich, über das Gesundheitswesen insgesamt und ich sage mal, so ein Portfolio von so einem großen Konzern ist ja auch sehr unterschiedlich. Da wird ja wahrscheinlich auch, die Renditen werden ja in unterschiedlichen Konzernbereichen auch sehr unterschiedlich sein, lässt sich eben nicht pauschalieren. Aber es zeigt ja eben auch, dass viele meinen, boah, es gibt irgendwie so Supergewinne und Hypergewinne und 20-30% Renditen oder so. Also ich glaube, das wünschen sich vielleicht manche in kleinen Indikationsgebieten vielleicht im Bereich, was sich der Dermatologie oder wo auch immer oder in der Radiologie, aber ob dem auch wirklich so ist, ob man dergleich hohen Renditen wirklich erwirtschaften kann, darüber müsste man eigentlich erstmal gucken und unter der Nebenbedingung natürlich des Patientenwohles. Und das heißt, ich glaube, wir sind generell, also gerade im Krankenhaussektor, nicht mehr in der Zeit, wenn wir es auch jemals waren, aber jetzt auch schon gar nicht mehr in der Zeit, wo man von massiven Renditen sprechen könnte. Das sehen Sie aber eigentlich auch bei allen Trägern eigentlich. Das, da gibt es ja auch eine Diskussion dazu.
Ich wollte eigentlich nochmal einen Blick drauf werfen, welchen Unterschied Sie sehen zwischen den Krankenhausprivatisierungen und dem privaten Kapital bei den Krankenhäusern. Man muss sagen, die Privatisierung ist einigermaßen in Stocken geraten. Diese vorhin genannten Anteile verändern sich seit einigen Jahren eigentlich kaum noch. Und dem ambulanten Bereich, gibt es da einen systematischen Unterschied? Denn da drängen im Moment ja die Finanzinvestoren besonders rein.
Also natürlich gibt es insofern schon einen Unterschied, weil, sag ich mal, der Krankenhausbereich ist ja dual gefördert. Steuermittel über Investitionsmittel über Steuern, Klammer auf, zu wenig, aber zumindest rechtlich so vorgesehen nach KHG, das heißt 1972, Klammer zu. Und die Planung erfolgt über die Bundesländer durch Aufnahme in den Krankenhausplan. Im ambulanten Sektor ist es etwas, was a priori über die Körperschaft organisiert wird, nämlich über die kassenärztlichen Vereinigungen, 17 an der Zahl, weil Nordrhein-Westfalen 2 hat. Sozusagen hier die Organisation, die Sicherstellung bei der Körperschaft verliegt und die sozusagen jetzt Vertragsärztinnen und Vertragsärzte unter Vertrag nimmt, wie der Name so schön sagt, und einmal hier Investitionen in eine monistische Struktur stattfindet und das andere sozusagen eine Investition in eine dualistisch finanzierte Struktur stattfindet. Das verändert sich und natürlich wird man auch sehen, finden Investitionen dann in dieser monistisch finanzierten Struktur jetzt in gewissen Indikationsgebieten statt, also sagen wir Derma oder sind es auch eher die allgemeinmedizinischen, das zeigt sich ja in Stadt, in Land, wo findet das statt. Das ist aber auch überall, wo natürlich die KV natürlich auch was mitzureden hat. Und das ist natürlich insofern besonders spannend, denn gerade im ambulanten Bereich verändert sich natürlich jetzt auch viel. Wir wollen ja auch ambulantisieren. Aber, glaube ich, ein großer Treiber ist natürlich auch diese Veränderungsprozesse steht dahinter. Jenseits dieser privaten Investoren ist, dass natürlich für immer mehr Ärztinnen und Ärzte die eigene Niederlassung nicht mehr so attraktiv wird. Also es war ja eigentlich immer so ursprünglich in der Historie so, dass die Ärzte und Ärzte, die Vertragsärzte sind, in eigener Niederlassung, in eigener Praxis aktiv sind. Eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts mit Haftung im Privatvermögen als klassischer Freiberufler in der GbR. Und dass das immer für immer mehr nicht so attraktiv wird und dass sich diese neuen Organisationen eben so gründen, Organisationsstrukturen gründen und durch diesen Effekt in der Diskussion entstanden ist, ob man in diese neuen Organisationsstrukturen investieren möchte.
Wenn man sich jetzt einmal überlegt, eine öffentliche Instanz muss irgendwann dann festlegen oder sollte irgendwann festlegen, wenn ich ihnen folge, welche Rendite anständig ist, welche nicht, wie lange es eine Haltepflicht vielleicht gibt oder eine Mindestinvestitionsdauer. Womöglich kommen dann noch andere Kriterien dazu. Aber wer sollte das tun? Es gibt bei den Strom- und Gasnetzbetreibern eine festgelegte Eigenkapitalverzinsung. Ich habe die nochmal nachgeschaut. Da legt die Bundesnetzagentur in, ich glaube, 2- oder 3-jährigem Rhythmus fest, wie viel Prozent aufs Eigenkapital die Netzbetreiber bekommen für ihr Engagement. Ist das ein Vorbild?
Also das finde ich gar nicht so ein schlechtes Vorbild. Also eine Rendite wirklich vorzuschreiben, das wird, also eine Punktrendite vorzuschreiben, das wird schwierig sein, aber dass man gewisse Parameter, die man verzinst, also die Rendite, die insgesamt entsteht, die wird natürlich immer floatend sein, auch aufgrund von exogenen Parametern. Aber dass man gewisse Renditen sich vorstellt für einzelne Kapitalrenditen, die man eben gibt, darüber Verzinsungsansätze, die Rendite kann ja aus mehreren Komponenten sich dann entstehen, also aus der Verzinsung und auch aus wirtschaftlichem Agieren und Arbeiten oder guten strategischen kaufmännischen Handeln, halte ich für gar nicht so schlecht. Im Übrigen, ich weiß, das kann man jetzt wahrscheinlich nicht vergleichen, aber wenn wir neue Arzneimittel, die auf den Markt kommen, Kosten-Nutzen bewerten, führen wir da ja auch eine Analyse durch und sagen, was ist denn jetzt der Nutzen dieses Medikamentes wert und wie darf sich das in dem Preis widerspiegeln, wenn wir Preise für Arzneimittel festlegen? Das ist also auch eine nicht immer ganz einfache methodische Herangehensweise, aber die gesundheitsökonomische Evaluation von einer anderen Ecke her kommend, tut es ja auch. Und im Übrigen, wenn wir zum Beispiel bei der Frage sagen, also dieses Medikament führt dazu, dass erst in 20 Jahren diese Krankheit nicht entsteht, ja, dann müssen wir das ja abdiskontieren beispielsweise. Ne? Also müssen wir einen Diskontsatz festlegen, was das dann quasi heute wert ist, der Barwert, wenn in 20 Jahren jemand nicht erkrankt ist, in irgendwelchen Modellrechnungen. Und da nimmt man beispielsweise auch einen 5-prozentigen Diskontierungssatz an bei der Barwertberechnung. Also es ist ja nicht so, dass es da sowas überhaupt gar nicht gibt, ne? Dass es also gar keine ökonomischen Gedanken gibt, auch heute in anderen Bereichen, wenn wir beispielsweise neue Innovationen zulassen. Deswegen glaube ich, kann man da schon vorankommen. Man kann fragen, welche Institutionen das dann zu klären haben. Da gebe ich Ihnen recht, das ist natürlich nicht ganz trivial. Ob das dann der gemeinsame Bundesausschuss machen sollte, das bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Da erwischen Sie mich so ein bisschen auf den falschen Fuß, der vielleicht dann auch kalt ist, auf den kalten falschen Fuß. Aber natürlich, a priori ist es natürlich vielleicht eine Sache, die entweder staatlich ist oder vielleicht im Kontext, wir haben ja kein rein staatliches Gesundheitssystem, sondern mit der Selbstverwaltung, dass wir da in gemeinsamen Gremien das versuchen zu diskutieren, müssen aber natürlich vielleicht auch irgendwie ein bisschen die Gesellschaft auch mitnehmen. Da geht es dann auch um den parlamentarischen Diskurs, den wir da auch im Parlament, im Bundestag führen. Da bringt es eben nichts, schwarz-weiß zu sagen, gar keine Rendite oder ist mir egal, sondern das gehört eigentlich, finde ich, der gleichen Diskussion ins Parlament. Also ich würde da gerne auch die Politikerinnen und Politiker gewinnen, sich an dieser Diskussion zu beteiligen. Denn es ist wirklich am langen Ende ist es ja der Staat, der den Ordnungsrahmen setzt. Und jetzt biege ich nochmal in eine Theorie ab, nämlich von Herrn Hohmann, Professor Hohmann, der ist der Begründer der Institutionsethik. Der sagt, na, es gibt eigentlich keinen Widerspruch zwischen Moral und Ethik, ne? Sondern der sagt, es ist eigentlich Aufgabe des Staates, das sozusagen den Rahmen so zu setzen, dass alle in die richtige Richtung laufen, ne? Und sozusagen auch das Gewinnerzielungsabsicht des Einzelnen zum Wohle von allen führt. Das hat im Übrigen schon Adam Smith auch gesagt. Der hat aber von einer göttlichen Ordnung gesprochen. Jetzt wollen wir nicht so sakral werden. Aber sozusagen, manchmal kann ja Gewinnerzielungsabsicht eines Einzelnen, wenn sie richtig in einem Ordnungsrahmen stattfindet, auch zum Wohle aller sein. Also ich meine, unter uns gesagt, auch die Gewinnerzielungsabsicht eines BioNTech-Impfstoffherstellers hat uns in der Rezession der Corona-Pandemie im Staatshaushalt nicht schlecht getan.
Herr Balbers, unter uns bleibt diese Einsicht hoffentlich nicht. Wir haben hoffentlich viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die uns jetzt die Überziehung nicht übel nehmen. Wir haben unsere Zeit ausgeschöpft, aber wir könnten noch viel länger darüber diskutieren. Den Abgeordneten im Bundestag empfehle ich eine Vorlesungsreihe zur Wirtschaftsethik vielleicht vorher bei Ihnen oder Kollegen anzuhören. Allen anderen kann man vielleicht Aristoteles ans Herz legen. Den gibt es als bei Reklam zu einem absolut gerechten Preis oder anständigen Preis. Da kann man nichts falsch machen. Ihnen noch einmal vielen Dank für den Brainsnack heute.
Vielen Dank. Ein einfaches Thema. Ich habe auch sicherlich nicht da die Lösung, aber einfach mal ein bisschen drüber diskutieren und drüber nachdenken. Ich glaube, wenn wir einen guten Diskurs führen, dann kommen wir alle irgendwie weiter. Vielen Dank für das Gespräch.
Tschüss.
Tschüss.